Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Ich sitze hier mit Olli und Mike.
Guten Tag.
Schön, dass wir wieder hier sitzen. Der DJT liegt hinter uns.
Schön war's. Schön. Wirklich schön.
Also hätte ich nicht gedacht. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt, aber es war cool.
Ja.
Danke auch, dass ihr so mitgemacht habt. Das war sehr, sehr schön für uns.
Das ein oder andere Gesicht mal kennengelernt. Nutzt das ruhig gerne. Schreibt uns auch gerne immer E-Mails. Ihr wisst das ja.
Genau. Und wir starten heute mit dem Thema Schulsozialarbeit durch. Hattet ihr selber Schulsozialarbeit?
Nee, Schule, ey. Also ist ja jetzt echt ein bisschen negativ, das Thema. Also bei mir jetzt
ja, Schule ist schon.
Ja, ich sage, Schule gibt es natürlich viel, wo man drüber lästern kann, ne? Weil das ja schon echt crazy Bereich ist. Und die jungen Leute sind da so viel. Also bei mir gab es am Gymnasium keine Schulsozialarbeit. Nee, bei mir auch nicht. Also da gab es so, ich war ja aus einem kirchlichen Gymnasium, da gab es so Schulseelsorger oder irgendwie eine Schülervertretung, noch jemanden, der da so angebunden war von den Lehrkräften, aber das war irgendwie jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, auch cool, da gehe ich mal zu meinem Mathelehrer. Mathe war bei mir ein großes Problem, von daher wäre ich niemals auf die Idee gekommen, zu dem irgendwie hinzugehen, um ein Gespräch zu suchen, weil ich vielleicht zu Hause Probleme habe oder was weiß ich. Nee, also ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Also es war nicht so, wie wir vielleicht heute noch im Laufe des Gesprächs über Schulsozialarbeit reden werden. Also in keinster Weise bei dir, Jana?
Ja, Mathe bei dir, Latein war es bei mir.
Latein war nicht so mein Problem.
Also ich war halt so eine, die halt ungern gelernt hat. Also ich bin da hingegangen, habe dann so ein bisschen Schule gemacht und bin dann nach Hause gegangen und habe dann noch meine Hausaufgaben gemacht, nicht mehr. Und bei Latein ist das nicht so hilfreich. Also auf jeden Fall, ich war nicht die Stärkste in Latein, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ich habe sogar Nachhilfe gegeben in Latein.
Echt?
Ja, oh, du bist so unangenehm.
Da wirst du ein bisschen unangenehm.
Jetzt erst
das unangenehm. Das ist so ein Detail, das muss ich noch neu in deinem, zu deiner Persönlichkeit mit zunehmen.
Gott, ich werde hier völlig, also ich komme hier nicht mehr klar, weil, also, ja, auf jeden Fall zu meiner Lateingeschichte. Meine Lateinlehrerin kam irgendwann dann auf mich zu und sagte, dass ich doch das ganz gut könnte, aber nicht so die Leistung bringen würde. Woran würde das denn liegen? Ich habe dann gesagt, dass ich immer so nervös bin bei Klausuren. Und sie dachte, ich kann das wohl, aber es liegt wirklich an meiner Nervosität. Aber ich konnte es einfach nicht.
Prüfungsangst.
Und dann musste ich zu unserer ich war ja auf einem katholischen Gymnasium. Da gab es eine Schwester, die sich dann mit meinem Thema jede Woche einmal mit mir besprochen hatte. Und dann hatte ich nachher so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter sitzen, die sich mit Prüfungsangst beschäftigt haben. Also es war hilfreich, aber auch danach war ich nicht viel besser.
Also sie hat quasi fast therapeutisch mit dir gearbeitet.
Ja, die war gut ausgebildet. Also ich weiß nicht, was sie genau war, aber das hat mir sehr geholfen.
Aber war sie pädagogisch qualifiziert oder theologisch qualifiziert?
Also ich würde sagen, vielleicht auch psychologisch, ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall.
Ja, das haben wir schon mehrere behauptet. Aber
ja, es war wirklich gut und es war schön, dass ich auf dieser Schule war, die mir da Hilfe angeboten haben, aber an Latein hat es nichts
gehabt. Du hattest einfach keinen Bock auf Latein.
Aber also ich war auch jung, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Also wenn ich heute Latein machen würde, hätte ich natürlich richtig Bock da drauf und würde das lernen und so. Aber ich bin halt einfach eine, die nur lernt, wenn sie was begeistert. Und die Kinder- und Jugendhilfe begeistert mich, deswegen bin ich da gut drin.
Aber sorry, ganz ehrlich, das heißt, du hast das einfach mit durchgezogen, obwohl du ganz genau wusstest, es liegt gar nicht an der Nervosität?
Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber also ich war ja auch dann unsicher, woran es liegt, warum sie mir jetzt da was zutraut, was ich nicht kann. Also ich war dann auch verwirrt.
Wie viele Sitzungen hattest du dann da?
Das weiß ich auch nicht mehr. Jetzt fragt ihr mich auch nicht so viel, das soll gar nicht um meine Schulgeschichte hier gehen.
Dabei hättest du einfach nur Nachhilfe gebraucht.
Ich hätte einfach nur Mike gebraucht in meiner Schulzeit schon.
Aber da sieht man an diesem Beispiel ja schon diese Diffusität auch der unterschiedlichen Aufgaben und Tätigkeiten von Schulsozialarbeiten. Das ist ja noch ein vergleichsweise junges Handlungsfeld. Also wir alle hatten, wie gesagt, keine Schulsozialarbeit. Ich sag mal, bis die Schulsozialarbeit so es an die Gymnasien geschafft hat, dauert es ja auch nochmal etwas länger. Das ist jetzt aber Privatempirie. Also ich habe schon das Gefühl, dass an den anderen Schulformen es etwas schneller ging. Und jetzt erst sozusagen so ein flächendeckender Ausbau ist mit so gewissen Peaks ja auch. Also Bildung und Teilhabe war ja da so ein großes Stichwort, wo man nochmal Stellen geschaffen hat. Und dann ist es ja ein Feld, was extrem diffus ist. Also wo arbeiten die? Wo sind die angestellt? Beim Land, beim Schulträger, bei der Schule selbst, bei freien Trägern, in welchen Kooperationen? Und auch das, was sie dann in dem Job tun, ist ja doch durchaus sehr individuell unterschiedlich und fast schulformabhängig.
Gott sei Dank sind wir endlich von meinem Latein weg. Also das ist jetzt erstmal hier Ziel. Ich muss einmal kurz durchatmen.
Ja, so scheint wirklich eine traumatische Erfahrung gewesen zu sein. Aber ja, ich bin auch dafür, dass wir Latein jetzt mal hinter uns lassen. Ja, also das mit dieser Diffusität ist ja jetzt schon deutlich geworden. Also es wäre ja spannend, mal zu gucken, warum jetzt der Ausbau manchen Schulformen da schneller vorangegangen ist. Da könnte man ja die Hypothese entwickeln, dass da vielleicht mehr die soziale Feuerwehr in Anführungsstrichen anrücken musste, weil es da vielleicht noch mehr komplexere, vielschichtigere Problemlagen einzelner SchülerInnen gegeben haben könnte vielleicht, weiß ich nicht. Da sind wir, glaube ich, mitten in so einem Wespennest schon, ne?
Ich glaube, wenn ich mich richtig dran erinnere, nagel mich da nicht drauf fest, aber gab es unterschiedliche Gründe, die zu zunehmender Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe geführt haben. Und das sind schon auch problemorientierte Dinge von Seiten der Schule, die argumentativ vorgebracht haben und gesagt haben, wir brauchen hier eigentlich Unterstützung. Auf der anderen Seite war die Kinder- und Jugendhilfe natürlich auch so ein bisschen offener zu sagen, wie können wir nochmal andere Zielgruppen erreichen, wie können wir unser Profil nochmal ein bisschen ausweiten. Also da kommen beide Sachen, glaube ich, zusammen. Und dann ist das vielleicht so seit 25 Jahren, so in den 2000ern hat es da so einen großen Schub gegeben und ist jetzt ein Handlungsfeld, was eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist und was es ja jetzt auch nochmal explizit ins Gesetz geschafft hat. Also Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 2021. Vorher wurde Schulsozialarbeit einfach unter Jugendsozialarbeit mitgefasst. Jugendsozialarbeit ist ja alles, was so ja mit benachteiligten jungen Menschen, also mit Richtung Beruf, sowas, aber auch Streetwork, solche Sachen abzielt, aber mit einem starken Fokus auf Beruf. Darunter hat man dann auch immer die Schulsozialarbeit mitgezählt. Und jetzt hat man gesagt, nee, die brauchen noch einen eigenen Paragraphen, 13a. Ja, da hast du
ein bisschen Zahlen, Recht und Zahlen.
Ja, machen wir erstmal, mach du mal Recht, ich habe noch ein paar Zahlen.
Ja, ich habe, im 13a im SGB 8 ist geregelt, dass Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische Angebote, die junge Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zusammen mit den Schulen, aber der nähere Inhalt und Umfang der Aufgaben der Schulsozialarbeit wird durch das Landesrecht geregelt. Also es ist ein bisschen offen, was es genau ist. Jedes Land darf das selber festlegen, aber insgesamt geht es um die Zusammenarbeit und eben um die Kooperation. Da gibt es auch Literatur viel zu, die zum Beispiel Spieß und Pötter, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber natürlich auch Oliver, der ganz viel zur Kooperation Jugendhilfe Schule gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, zur Schulsozialarbeit habe ich gar nicht so viel, aber die sind natürlich im Kombi bei mir ein bisschen mit vor. Wenn du jetzt schon Namen nennst, dann muss sicherlich auch Carsten Speck genannt werden. Viele kennen sicherlich diesen UTB-Band auch von ihm der Einführung in die Schulsozialarbeit heißt oder einfach nur Schulsozialarbeit, der ist sicherlich auch empfehlenswert. Ich habe mal in den aktuellen Kinder- und Jugendbericht geguckt, die ja auch immer Statistiken mit aufnehmen zu jeweiligen Handlungsfeldern. Kapitel 3 ist das da und da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil die Zahl der SchulsozialarbeiterInnen, die hätte ich viel größer gedacht, dass sie viel größer ist. Ich sage sie euch mal mit genauer Nachkommastelle.
Ich rate jetzt auch heute
Also es sind sozusagen für 2020 in der offiziellen Statistik 7.547 SchulsozialarbeiterInnen. Also
in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, keine 8.000. Aber ich muss ja auch dazu sagen, es steht auch in demselben Kapitel auch drin, dass es unheimlich schwer ist, das einzuschätzen, weil es einfach, was ich eben schon gesagt habe, mit diesen diffusen Anstellungsverhältnissen, es wird manchmal gar nicht erhoben, es fehlt sozusagen da eine Statistik. Und Schätzungen, die jetzt auch schon wieder 10 Jahre alt sind, gehen von zwischen 10.000 und 16.000 tätigen Kräften aus.
Weil man kennt schon viele Leute, die da tätig sind und auch viele Studierende, die sagen, ach, ich habe ein Praktikum in der Schulsozialarbeit und will auch gerne später arbeiten. Also deswegen hätte ich jetzt so vom Gefühl her gedacht, es müsste deutlich mehr sein.
Aber wenn ich da jetzt, also genau, es müssten irgendwie deutlich mehr sein, aber ich habe auch viele Studierende, die sagen, sie wollen mal eine Schulsozialarbeit machen. Was kann ich denen sagen, wo die sich bewerben sollen?
Ja, das ist schwierig.
Das ist eine gute Frage.
Die kannst du nicht sagen, wo. Also ich sag mal natürlich, ich sag mal, Premiumstellen sind natürlich Landesstellen dann. Ne? Das ist natürlich so das Allerbeste. Also ich sag mal, wenn wir da jetzt mal so eine Hierarchie reinbringen, wir haben ja schon mal gesagt, dass auch freie Träger natürlich Vorteile haben, weil sie flexibler sind und so weiter und man schneller mal das Handlungsfeld wechseln kann. Da sind natürlich in dieser Abstufung ist der freie Träger wahrscheinlich der am Ende steht, obwohl sie auch in vielen Kommunen sozusagen die Schule Sozialarbeit stellt. Also man muss dann gezielt gucken. Es ist aber auch ein Handlungsfeld, in dem sehr viele junge Fachkräfte tätig sind. Von den Altersstrukturen habe ich jetzt nicht die genaue Zahl, aber das weiß man schon, das sind sehr viele junge Fachkräfte. Ich habe ja in den Studien, die ich gemacht habe, auch mich ein bisschen damit beschäftigt. Und da wurde schon sehr deutlich, dass nicht nur diese Anstellungsverhältnisse sehr unterschiedlich sind, sondern auch das, was sie jeweils tun und in welchem Umfang. Also das, was ihr eben eingangs oder Jana angeteasert hat mit dieser Einzelfallberatung, also sozusagen die wirkliche Unterstützung von Einzelnen.
Sagen das böse L-Wort nicht mehr, Jana, keine Sorge.
Latein, Krisenintervention.
Ich verschwinde hier gleich unter den Tisch. Es ist mir voll peinlich, dass ich jetzt so darüber erzählt habe und so offen war. Nein, aber
ist gut.
Wir nehmen das so. Das macht an vielen Schulen natürlich einen großen Teil der Arbeitszeit aus. Also ich
Beratungsarbeit.
Ja, ich kenne viele Schulleitungen auch, die dann explizit das einfordern. Die Schulsozialarbeit ist dafür da, wenn es Probleme gibt, die nicht nur für die jungen Menschen, sondern natürlich auch für die Eltern und auch für die Lehrkräfte zur Verfügung stehen für so Beratungssituationen. Und das nimmt an manchen Schulen, nimmt das sehr viel Raum ein, glaube ich. Mhm.
Und methodisch konzeptionell gibt es ja noch mehr. Also machen die wirklich, also ich hätte auch so gesagt, so für so soziale Gruppen,
ja, klar,
Projekte
klar.
Und sowas.
Ja, also das ist so der zweite Bereich. Das sind so die gruppenbezogenen Angebote. Das Gebote, das kann reichen von, was weiß ich, soziales Lernen ist natürlich was häufig vorkommt. Das können auch kleingruppenorientierte Sachen sein, dass die Schulsozialarbeit sagt, wir machen irgendwie so Peer-Projekte, also Streitschlichtende, Medienscouts, solche Sachen, die auch irgendwie mit Selbstwirksamkeitserfahrung zusammenhängen, so einen präventiven Charakter, viel auch im Bereich Sucht, erlebnispädagogische Sachen, das ist so auf der Ebene der Gruppe, wobei Gruppe dann meistens Klasse meint. Also das ist so die Ebene weniger, dass die jetzt auf der Ebene von Schulgemeinschaft Großgruppe aktiv sind. Vielleicht machen sie nochmal im Arbeitsgemeinschaftsbereich so, das ist so der zweite Bereich. Und der dritte, das sind dann so die, ja, kann man fast so, oder offene Kinder- und Jugendarbeit fast mitfassen, so offene Freizeitangebote eigentlich, also wo gar nicht ein konkretes Ziel im Vordergrund steht, sondern wo man sich frei treffen kann und Zeit verbringen kann. Also das sind die drei Bereiche, Einzelfallhilfe, Gruppenangebote und so freizeitpädagogische Ausrichtung. Es gibt noch andere Untergliederungen, aber das sind so die Hauptthemen, die so machen. Und viele argumentieren dann natürlich auch, was ich nachvollziehen kann, zu sagen, also ich brauche für eine gute Beratungsbeziehung eigentlich ja auch erstmal eine Beziehung. So, und die kann ich natürlich, wenn ich mit den jungen Menschen in Kontakt komme über nicht so hochschwellige Angebote wie eine Krisenintervention, ist das natürlich extrem wichtig für meine Arbeit. Und kämpfen sich dann frei, um auch Zeit zu haben für solche schönen Aktivitäten. Also ich weiß nicht, Mike, gut, du kommst ja aus diesem Beratungskontext. Beratung und Schule, Erziehungsberatung und Schule.
Ja, also ich kann das sogar so aus der Praxis nochmal sagen, bevor wir gleich vielleicht mal ein bisschen gucken, wie so das Verhältnis so innerhalb der Organisation Schule ist. Das hast du ja gerade auch schon so angeteasert, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, auch wie da so die Rolle der SchulsozialarbeiterInnen definiert wird. Aber meine Bezugspunkte waren immer sehr positiv, weil ich gedacht habe, da an den Schulen, wo es keine Schulsozialarbeit gab, war es echt auch fallbezogen, wenn man so Fälle hatte in der Beratungsstelle, wo es ja häufig auch um Schulproblematiken geht, echt schwierig, da einen Kontakt zur Schule herzustellen, der auch irgendwie im Rahmen der Hilfe irgendwie fruchtbar war. Das war dann immer so, ja, man ruft mal kurz die Lehrkraft an und dann lässt die sich mal aus, was alles an dem jungen XY gerade alles falsch ist und nicht gut läuft. Und da, wo Schulsozialarbeit mit drin war, habe ich das wirklich als auch im Sinne so der Kooperation zwischen den verschiedenen Jugendhilfeakteuren wirklich als unfassbar hilfreich erlebt, weil einfach so Schule so als außenstehende Person echt so wirklich closed shop ist, teilweise man wirklich überhaupt gar keinen Anpack hat und die Fachkraft da vor Ort doch dann nur gut vermitteln konnte und auch Sachen moderieren konnte und auch die jungen Menschen das immer auch positiv rückgemeldet haben, so nach dem Motto, ja, da habe ich noch ein Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin und das hilft mir irgendwie, das gut vor Ort nochmal zu lösen. So. Also das waren so meine Erfahrungen damit, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich eine Unterstützung gewesen, auch für andere Akteure so der Jugendhilfe. Gleichwohl ist es eben sehr unterschiedlich. Also es gibt eben auch Schulen,
wo die Rolle dann auch eine andere ist. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Wo man echt das Gefühl hatte, boah, die müssen jetzt da irgendwie so den Dreck da wegkehren, auf, ne, worauf die Lehrer da jetzt irgendwie keinen Bock haben. Auch schwierig.
Ja, oder so mit in den Unterricht gehen, ne? Das ist ja, ja, wann gehen Schulsozialarbeiten oder Schulsozialarbeiterinnen auch mit in den Unterricht, um den Unterricht irgendwie zu begleiten und schlecht bezahlte Lehrerin da mit zu sein? Oder dann gibt es bestimmt auch Schulsozialarbeiterinnen, die Unterricht übernehmen, weil Lehrerinnen krank sind.
Ja, echt, also, sowas gibt's? Ja, klar, das gibt es definitiv, doch.
Aber
das,
nicht in der Zeit.
Das ist, nein, das nicht.
Ich weine hier gleich.
Also da wird von den Sozialpädagogen, ja gut, okay, ist auch ein Vorteil, ne, dass die kein Latein können. Aber ich, also abgesehen von Mike.
Ich hätte das geliebt.
aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also diese Logiken innerhalb dieser Systeme, ne, da kommen ja zwei sehr unterschiedliche Systeme zusammen. Wir haben das Schulsystem, was sehr stark sozusagen auf Qualifikation und Selektion aus ist. Und wir haben die Kinder- und Jugendhilfe, die so mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden da eigentlich kommt.
Die Schule ist ungerecht.
Das, ja, vor allem undemokratisch in weiten Teilen, ne? Die meisten zumindest.
Grüße gehen raus an alle LehrerInnen.
Bashing, die hören hier nicht zu.
Die nein, haben keine Zeit
ist
dafür.
Ja so, dass wir haben die auch das Zeit so ist. Hören. Die geben Noten und ich habe ja in meiner Forschung auch erlebt, wenn die mal versuchen, die Lehrkräfte auf so eine andere Ebene zu kommen im Rahmen von so einer Klassenfahrt oder sowas, dann ist das für die jungen Menschen auch befremdlich. Und die haben da ganz große Schwierigkeiten, dann damit umzugehen, dass Frau Meier sich jetzt mal duzen lassen will oder irgendwie so über private Themen spricht oder sowas. Das funktioniert halt nicht. Aber das, was du ansprichst, ist halt schon, man braucht da, glaube ich, schon ein echt gutes Standing und muss selber so seine eigene Professionalität echt auch nach außen gut verteidigen können und sich da wirklich auch so freischaufeln. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, da habe ich was gedacht, ja, sonst ist es vielleicht besser, die Schule doch nochmal zu wechseln und zu einer anderen zu gehen, weil es steht und fällt schon mit Schulleitung und auch mit Schulklima für die Arbeit. Also es ist ja schon so eine Frage, wo die ist...
Organisationskultur.
Ja, ne? Genau, wo ist die Schulsozialarbeit angedockt? Ne, ich kenne welche, also ganz ehrlich, eine sagte zu mir, ja, ich habe mein Büro in der dritten Etage, das war mal so eine alte Abstellkammer. Da habe ich jetzt
das war die Abstellkammer.
Da habe ich jetzt mein Büro drin, es gab keinen anderen Raum. Das sagt ja schon mal was aus. Oder eine andere, die sagt, nee, ich habe jetzt mein Büro direkt neben dem Lehrerzimmer, also mit direktem Zugang zum Lehrerzimmer. Ne? Also ist ja auch weird. Ne? Dann
ich glaube, in der Schule heißt es auch noch Lehrerzimmer und nicht LehrerInnenzimmer.
Ja, wobei bei zusammengesetzten Substantiven immer so die Frage ist, wie stark die gegendert werden.
Das ist natürlich nicht der Deutschlehrer.
Das führt jetzt über unsere Latein-Germanistik-Logiken hinaus. Aber das ist natürlich schon ein Problem. Ne? Also wie stark kriegen die Aufgaben von außen aufgedrückt? Mike hat eben angesprochen, die sind natürlich ein Türöffner in den Sozialraum, also zu denen, die kennen die Angebote, die wissen, wie kann ich mit gewissen Dingen umgehen. Von denen wird extrem viel verlangt dann aber auch. Das Ziel aber, du hast es ja eben auch gesagt, Jana, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbestimmung, Teilhabe. Das ist ja eigentlich das Ziel von Schulsozialarbeit mit. Und da muss man echt gucken, an was für einer Schule bin ich und wie definiere ich meinen eigenen Job. Wie viel Wert lege ich worauf? Anderes Beispiel, ich habe eine bekannte Freundin, die arbeitet an einem großen Berufskolleg. 4000 Schülerinnen und Schüler. Schätzt mal, wie viel Schulsozialarbeiten es da gibt an der Schule.
Eine.
Richtig. Eine einzige.
Ich wollte das natürlich auch sagen.
Ja, aber was willst du denn dann machen, wenn du da 4000 Schülerinnen und Schülerinnen hast? Da kannst du ja gar nicht Einzelfallhilfe machen. Das geht ja gar nicht. Nee. Du musst ja dann dein Profil ganz anders definieren und so echt deinen eigenen Weg finden. Und die ist extrem eng in diesem Kollegium eingebunden mit den Abteilungsleitungen. Ihr könnt euch vorstellen, 4000 Schülerinnen und Schüler, da hat natürlich nochmal eine ganz krasse Eigenlogik, diese Schule. Aber das ist schon echt schwierig.
Das ist größer als mein Heimatdorf.
Ja. Ich fand gerade übrigens eine von dir die versteckte Schulreferenz super. Das hast du gesagt, das wollte ich auch sagen. Das ist der alte Trick, um die mündliche Note aufzubessern. Ne? Das wollte ich auch sagen.
Das vermerken wir schon mal positiv. Ja,
genau. Also irgendwie, Jana, bist du jetzt irgendwie voll im Schulthema drin? Also irgendwie müssen wir da gucken,
ja,
wir
dich
mal ein bisschen wieder rausholen auf die sozialpädagogische.
Ja, ich bin halt einfach, also in der Kinder- und Jugendhilfe zu Hause und Schule, puh.
Puh. Also ich hau mal richtig einen raus, ja.
Ich bin gespannt.
Ja, ihr seid echt gespannt, ja. Ne? Könnte es nicht auch sein, dass gerade die, also die Implementierung von Schulsozialarbeit oder der Ausbau von Schulsozialarbeit auch sehr viel für eine sozialpädagogische Professionalisierung in diesem Kontext getan hat, weil könnte es nicht auch sein, dass LehrerInnen auch, gerade wenn die so meinen, ach, ich kann doch auch ein bisschen Beratung machen und so, kann das nicht auch ein Risiko sein für die Kinder und Jugendlichen, die da zur Schule gehen? Weil wenn ich mal an so gewisse Lehrer denke, denke ich mir so, mach besser deinen Unterricht und selbst der ist eher so mittelmäßig. Mhm. Ist das nicht auch gut, dass es da jetzt Bewegung reinkommt und gerade an diesem wichtigen, das, also Schule ist ja auch ein Lebensort, also überlegt mal, wie viel Zeit man in der Schule verbringt. Immer das ist mehr. Doch eigentlich fahrlässig immer gewesen, mehr, dass man dann nicht ja schon viel länger Schulsozialarbeit ja irgendwie hatte, ja, oder?
Ganztagsausbau und so weiter, ne? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses mit der Frage der auch der Qualifizierung und auch die Frage der Rolle. Ne? Also sie sind nicht qualifiziert dafür, die Lehrkräfte. Ne? Wir sind ja auch alle mal in der Lehrerinnenbildung an der Uni Münster mal tätig gewesen, in gewissen Seminaren. Gab es da durchaus auch Leute, die auf Lehramt studiert haben.
Darüber dürfen wir gar nicht sprechen.
Da kommen die Themen ja nicht vor. Ne? Also sie kommen da nicht vor. Oder es unterliegt ein bisschen dem Zufall, ob sie da irgendwie vorkommen. Aber sie sind natürlich in dieser beratenden Rolle da, gerade wenn sie auch noch in der bewertenden Situation sind, in der Schule und in der hierarchischen Situation, dass sie über Bildungs- und Lebensverläufe entscheiden können. Ne? Stellt euch das mal vor. Das ist ja schlimm. Ne? Da will man ja nichts erzählen oder nicht sich anvertrauen.
Nee, und ich denke auch, dass die Rolle der Lehrerinnen in Deutschland einfach mal überdacht werden muss. Wie soll das Schulsystem sich weiterentwickeln? Ich will jetzt nicht sagen, ob das politisch in dieser Legislaturperiode passiert oder nicht. Ihr lacht, okay. Ich sage da nichts zu weiter. Aber ich glaube, dass wir einfach mehr Demokratie brauchen in diesem Land und dass wir das nicht damit kriegen, wenn Schule so bleibt, wie sie ist.
Ich glaube, die demokratische Qualität von Schule steigt durch Kooperation. Also durch multiprofessionelle Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Ne? Wir haben das ja schon teilweise im inklusiven Schulsystem gesehen. Da sind Sonderpädagoginnen mit da, was auch nicht immer spannungsfrei abläuft. Aber sozusagen, was mir gut gefällt, ist so dieses Bildungslandschaften-Konzept. Ne? Also wer ist eigentlich, oder Ganztagsbildung. Ganztagsbildung heißt ja nicht Ganztagsbetreuung, ne? Sondern das heißt den ganzen Tag Bildung. Und unterschiedliche Akteure kommen zusammen und haben eine gewisse Bildungsqualität, bringen sie mit. Und Bildung dann nicht verstanden als Wissensakkumulation, sondern sozusagen auch als Auseinandersetzung mit sich und der Gemeinschaft und der Umwelt. So, ne? Und ich glaube, dass da das Zusammenwirken sowohl von Personen, die stark auf diese Wissensvermittlung setzen, als auch auf Leute, die, ich sag mal, mehr so nonformale Bildungskontexte haben, emotionale, soziale Kompetenzen, Selbstkompetenzen, glaube ich, schon extrem zeitgemäß ist, auch für das, was hinterher gebraucht wird. So, also der Stellenwert von Wissen, weiß ich gar nicht, wie sich das so entwickeln wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte, so mit KI und so weiter.
Also ich finde da, du meinst, da schließt Schulsozialarbeit ja auch noch eine schöne Lücke, genau, die LehrerInnen gar nicht schließen können, die ja traditionell schon eher so bei der Wissensvermittlung und so weiter eben angesiedelt sind. Ne? Also das finde ich auch noch ein guter Punkt.
Mit einem ganz eigenen Profil nochmal. Ja. Also und auch nicht nur, wir sind jetzt Feuerwehr, damit schulische Bildung funktionieren kann. So, ist ja ein bisschen so, ne, natürlich, wenn ich da zu Hause Ärger habe oder irgendwie Probleme mit Drogen oder nicht schaffe, zur Schule regelmäßig zu kommen oder sowas, klar, natürlich sind das, brauchst dann eine nicht schulpädagogische, sondern sozialpädagogische Unterstützung. So,
ne? Aber da bräuchte mal, um das noch weiterzuführen, wenn ich als Schulsozialarbeiter dann zukünftig auch am Lernort Schule einen wichtigen Teil eigentlich der Bildungsarbeit mache, müsste ich doch eigentlich ähnlich gut bezahlt werden, oder?
Ja.
Oder zumindest einen Vertrag haben. Weil das kann ich mich noch daran erinnern, mit den SchulsozialarbeiterInnen, mit denen ich kooperiert habe, dass das ganz häufig ein Gehangel war ohne Ende, dass dann auch viele gesagt haben, ich bin wieder weg, weil ich hatte nur einen 2-Jahres-Vertrag befristet und das ist nicht klar, ob die Landesmittel dann noch wieder verlängern und bla bla bla. Also das ist
auch was man aus der Forschung weiß. Also ich sag mal, Probleme sind unsichere Verträge, unklare Zuständigkeiten und dieses Einzelkämpfertum.
Ja.
Das ist sozusagen tödlich. Ne? Also, und da sich zum Sozialraum zu öffnen und auch zu gucken, was sind da sonst für Akteure der Jugendhilfe? Ich muss als Schulsozialarbeit, gut, wenn wir jetzt gerade eine Schulsozialarbeiterstelle durchbekommen haben, bei uns, da kann man froh sein, dann zu gucken, wie kann ich es öffnen und noch andere mit dazu nehmen. Da sind ja Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die durchaus auch, ne, wenn das fair und auf Augenhöhe abläuft, als KooperationspartnerInnen zur Verfügung stehen, aber auch andere, ne? Also auch die Erziehungsberatung, können wir vielleicht gerne nochmal kommen, kann ja auch in Schule durchaus irgendwie eine Rolle spielen.
Das ist auch nochmal, finde ich, Auftrag von Kommunen, die gut arbeiten, dass die schauen, wie viel Gelder wir eigentlich für Schulsozialarbeit auch zur Verfügung stellen. Und das kann man auch rechtfertigen, dass mehr Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden. Davon profitieren alle, weil wir haben jetzt so viele Themen schon geäußert, mit denen Schulsozialarbeit konfrontiert ist. Und es ist ja noch viel, viel mehr, weil die Gesellschaft wandelt sich sehr stark. Wir leben immer in einer immer divers werdenden Gesellschaft. Das hat einfach Einflüsse und ich will gar nicht sagen belastet, aber das wirkt sich auf Schulsozialarbeit aus, weil die Schule wird diesem ganzen neuen Herausforderungen, ob es Digitalisierung ist, gar nicht gerecht. Also und Schulsozialarbeit kann da natürlich eine sehr, sehr starke Lücke schließen. Aber da müssen wir auch aufpassen, dass Schulsozialarbeit nicht mit diesen ganzen moderneren, neuen Themen aufgeladen wird und Schule sich da aufgrund dessen gut rauszieht. Also das muss ich ja bei meinem Lieblingsthema Schule auch nochmal sagen, dass Schule für mich nicht so eigentlich in die heutige Gesellschaft passt, wenn wir an Familien denken, wenn wir an Aufgaben von LehrerInnen denken, was die alles an Eltern abgeben können. Und das funktioniert nicht, wenn auch Eltern beide arbeiten zum Beispiel, dann ist Schule belastet einfach Eltern und Familien.
Was glaube ich schon schwierig ist, ist halt auch dieses, dass natürlich unsere Profession, sag mal Sozialpädagogik, soziale Arbeit, natürlich schon so echt diese Schulvorbehalte auch wirklich stark hat. Ne? Ich erlebe das ganz häufig. Ich bin ja so in beiden Bereichen aktiv und bin ja ein großer Fan von Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule. Aber ich erlebe häufig Kolleginnen und Kollegen, die wirklich da komplett gegen argumentieren und sagen, wir werden da verheizt, wir werden da gar nicht ernst genommen und sowas, die aber dann auch in ihrer Argumentationslogik immer so ein Betreuungsding da mitbringen, sagen, ja, jetzt sollen wir auch noch die Betreuung da machen in dem Ganztag. So, ne? Und ich sage dann, nein, es geht gar nicht um diese additiven Kooperationen, sondern auch in der Schulzeit, also wirklich in der Unterrichtszeit Kooperationen, in dem wichtigsten Bereich, ne, davon was zusammen zu machen und zu gucken und zu gucken, was habt ihr denn eigentlich auch anzubieten? Ne? Ihr seid ja jetzt in einem Jugendzentrum nicht nur Kaffee trinken und wie haben wir das genannt, die Folge, weiß ich gar nicht mehr, Kickern und Kaffee trinken oder irgendwie sowas, sondern ihr habt ja auch einen wirklichen Bildungsauftrag und wirklich was anzubieten, was ihr auch nach außen irgendwie ein bisschen selbstbewusster verkaufen müsst. Ne? Also lasst euch nicht reduzieren auf diese Einzelfallhilfe-Logik.
Ja, absolut. Das ist ja auch, also gerade so im sozialen Bezugsraum, wenn es so Arbeitskreise gibt, waren häufig so die SchulsozialarbeiterInnen immer so ein bisschen mau vertreten, in so meiner Erinnerung. Das ist natürlich auch eher so Erfahrungswerte und nicht empirisch irgendwie abgesichert, aber die fehlten dann zum Teil einfach, weil das dann noch tendenziell dann irgendwie auch zu einem späteren Zeitpunkt immer war, von der Uhrzeit, vom Tag, dieser Arbeitskreis und so. Das ist schon auch ein Problem. Was ich nochmal denke, wenn ich jetzt so aus der, du hast es ja gerade angedeutet, so aus der Erziehungsberatungssicht schaue, ist da die Kooperation auch ausbaufähig zwischen diesen beiden Systemen, weil das ja beide Systeme sind, die irgendwie Einzelfallhilfeberatung machen, in unterschiedlichen Settings, sage ich mal. Und natürlich gibt es zum Beispiel in Familienzentren ja viel so offene Sprechstunden, aber in so bei Schule, finde ich, ist das auch eher nochmal mau gewesen, sodass man da ja auch überlegen könnte, kann man gemeinsam mit Schulsozialarbeit Konzepte da entwickeln, weil natürlich also eine Beratung in der Schulsozialarbeit hat schon nochmal eine andere Qualität als, sag ich jetzt mal, bei einem Erziehungs- und Familienberater, weil da kommen nochmal so psychosoziale Themen vielleicht nochmal stärker mit rein, sodass es da ja eine Kooperation auch sinnvoll ist. Also man muss ja auch ganz klar markieren, wo hat Schulsozialarbeit auch Grenzen, also gerade wenn es um so gewisse Thematiken geht. Also das könnte ich mir vorstellen, wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit und das auch wenn es so Gespräche gibt in der Schule, dann Schulsozialarbeit auch mit dabei ist. Also ich habe jetzt so den Vergleich Gespräche, fallbezogene Gespräche von Schülern, wo es Schulprobleme gab, mit LehrerInnen und dann mit SchulsozialarbeiterInnen noch dazu. Das ist, hatte ich eingangs ja schon mal gesagt, wirklich eine wichtige Brücke gewesen. Weil sonst sitzt man da auch als externe Beratungsfachkraft und denkt sich so, puh, ist irgendwie schwer, hier einen Anpack zu kriegen, weil ich muss schon sagen, ich will, ne, also wenn wir Witze über LehrerInnen machen, ist das ja eher nur Spaß, ne? Aber
LehrerInnen hören doch eh nicht zu.
Ja, genau. Aber es ist schon nochmal eine andere Art und Weise zu sprechen, auch über SchülerInnen zu sprechen und mit, vor allen Dingen das Mitsprechen. Also merkt man vor allen Dingen, dass so, was so Gesprächsführung und die Perspektive, das ist häufig eine ganz andere, sehr leistungsbezogen und so auch so eher so mit Defizit behaftet.
Funktionieren,
Logik. Ja, man muss funktionieren, genau. Und nicht so dieses, ich gucke nochmal das Ganze an, was ist eigentlich in der Familie bei dem Schüler gerade los, was gibt es da für Themen und das ist schon, das hat einen qualitativen Mehrwert definitiv auch für solche Gespräche in Schule, auch wenn auch manchmal Eltern mit dazukommen. Also.
Wobei ich aber auch da glaube, dass Schülerinnen und Schüler sehr genau merken, so am Habitus der Schulsozialarbeitenden, sind die jetzt auf meiner Seite oder sind die hier schon im System komplett eingeschleust? So, ne? Ja, wo haben die ihr Büro? Wie sind die? Wem stecken die unter einer Decke?
Sitzen die schon im Lehrerzimmer?
Sitzen die schon im Lehrerzimmer? Ja, wo verbringen die Pause? Ne? Die müssen ja eigentlich nie im Lehrerzimmer. Gut, hat auch Vorteile, weil sich mit den Lehrkräften austauscht, aber das wäre eigentlich eine super Möglichkeit, mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen.
Ja, fasziniert, dass sie das dürfen. Das sind doch heilige Hallen.
Ja, eigentlich oder? Ja. Die sitzen auch an so einem Kindertisch oder wie heißt das? An der Seite da. Aber das ist, glaube ich, schon was. Und ich glaube, das ist da auch nochmal deutlicher ist oder wichtiger wird, so seine eigene Rolle kontinuierlicher zu hinterfragen. Auch da Supervisionsprozesse, Jana, im schulischen Kontext. Mir ist das nicht bekannt, dass es da eine große Rolle spielt irgendwie im Bereich
Bereich.
Nur wenn es brennt.
Da, ja, gut. Da wünsche ich aber jetzt schon mal ganz viel Spaß, Jana, wenn du dich da.
Also ich mache an dieser Stelle keine. Ich mache an dieser Stelle keine Supervision. Also es gibt, das ist dann auch, es gibt das schon organisiert auch, dass die Schulen sich an die Bezirksregierung, glaube ich, wenden können und da Supervision beantragen können. Und die Schulen haben natürlich auch Gelder selber dafür ein bisschen und könnten das machen. Aber es wird nur genutzt, wenn die sich wirklich so aus dem Weg gehen, dass nichts mehr geht. Wenn das ist so die allerletzte Lösung, anstatt das als Prävention zu verstehen, ne?
Ja, und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. So diese eigene Rolle da in diesem krassen System, so, ne? Das muss man, glaube ich, schon irgendwie kontinuierlich immer hinterfragen.
Bucht mich nicht zu diesem Thema.
Wo werde ich wie sichtbar?
Zu spät.
Wo grenze ich mich wie ab? Letzte Beispiel vielleicht, dann sind wir auch schon relativ am Ende. Ich habe mal für eine Studie versucht, SchulsozialarbeiterInnen zu kontaktieren und habe dann auch Fragen gestellt, wie die Zusammenarbeit innerhalb der Schule so funktioniert und so weiter. Und da gab es tatsächlich Leute, die sich tierisch aufgeregt haben über diese Frage, weil sie gesagt haben, wir sind Schule. Also wir brauchen nicht jetzt eine Frage zu hören, wie wir mit LehrerInnen und so zusammenarbeiten. Wir sind auch sowas wie Lehrer. Und da habe ich dann schon gedacht, hui, Heidewitzka, also von dem, was ich jetzt theoretisch über das Handlungsfeld weiß, ist das schon echt problematisch, was ihr gerade sagt, weil es ganz unterschiedliche Logiken waren. Ich habe dann telefoniert, teilweise auch mit denen, aber ich konnte sie auch nicht davon abbringen, dass sie, ne, die hatten ihren Platz im Lehrerzimmer, die wollten genauso wie LehrerInnen behandelt werden. Ja, schon krass, ne?
Aber Rollen, auch die Rolle eines Direktors, einer Direktorin, das ist ja sehr spannend. Also das sind einfach sehr viele Rollen, mit denen sehr viele Erwartungen einhergehen. Und das sind sicherlich eigentlich noch Rollen, die besser reflektiert werden könnten.
Das sind also aus der Schulentwicklungsforschung weiß man, die Rolle der Rolle der Schulleitung ist entscheidend für alle Schulentwicklungsprozesse. Das ist schon echt ein Ding eigentlich, ne? Sie so viel, und das dann häufig auch Kooperationen, wenn es dann Wechsel auf der Leitungsebene gibt, tatsächlich dann auch aufhören. Also gerade zur Kooperation im Sozialraum, so, ne? Also die Schulleitung hat schon sehr viel Steuerungsmacht auch innerhalb der Kommune zu sagen, wir brauchen das und dafür einzutreten. Und wenn die weg ist, vielleicht fällt es dann auch weg oder verändert sich dann das System, ne? Ja, mit Blick auf die Uhr. Ich weiß nicht, hast du noch einen Gedanken, Mike, oder?
Ich habe gerade überlegt, was Tschüss auf Latein heißt. Ich glaube,
Salve.
Vale. Nee, Salve ist
Hallo.
Salve, Jana. Nee, Vale, Jana.
Ist das ja richtig? Stimmt das?
Bestimmt.
Was heißt das?
Vale, Valete.
Heißt das Tschüss? Oder was?
Ja, Tschüss.
Vale. Ja. Supervision, was heißt
Supervisionsfrage.
Das?
Supervisionsfrage.
Wahrscheinlich schon, ja, aus dem Lateinischen.
Die Supervidere.
Was heißt das?
Ja, Mike. Das müsste ich jetzt.
Also unser Wissensvorsprung driftet hier ziemlich ab gerade. Wir übertreiben. Wir werden jetzt auch wissensbildungsorientiert.
Nee, das können wir uns nicht leisten. Also Jana, Supervisionsfrage.
Ja,
kann ja heute sich sehr stark auf dich selber.
Videre heißt ja sehen und super, vielleicht über,
ja,
supra,
ja,
irgendwie
ja,
da drüber.
Ja, sehen, irgendwie so drüber.
Auf sich drauf schauen.
Ja.
Ob es richtig ist, wissen wir nicht, ist jetzt egal.
Bestimmt.
Schaut selber mal nach und
googelt. Sonst hole ich mir nochmal eine Hilfe.
Schaut das in diesem dicken Wörterbuch da, was man immer hatte.
Ja, ja, genau, wir klären das nochmal. Aber ich habe jetzt auch gerade also keine Lust mehr auf Latein einzugehen, sondern ich will auf Freude beim Lernen gucken, die ich nicht bei Latein hatte.
Die ganze Zeit keine Lust auf Latein.
Die hatte ich nicht, also die Freude beim Lernen. Und da stelle ich mir auch manchmal die Frage, wann kann ich eigentlich gut und mit Freude Themen bearbeiten. Also was brauche ich dafür? Wann kann ich das? Und ich denke, ich kann das an einigen Stellen. Mittlerweile besser als im Lateinunterricht und auch besser als in der Schule. Und ich lerne so wahnsinnig oft und gerne. Aber was brauche ich dafür, damit ich das besonders gut kann? Das finde ich eine spannende Frage.
Was braucht es, damit man einen positiven Lernort hat?
Ja.
Ja, vor allem, das hört ja auch nie auf.
Genau.
Bildung, ne?
Nee.
Also das ist ja so eine Weiterentwicklung von einem selber. Bis zum Lebensende.
Manchmal hat man ja diese Freudemomente auch beim Lernen und das ist doch wunderbar.
Okay.
Absolut.
Dann genießt den Tag noch.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.